Preis dem Herrn. Der Glaube verlässt Ägypten. Das ist mein Thema. Ägypten war im Alten Testament für Israel, für uns ist Babylon. Beides gleich schlimm. Verlässt die Welt. Also nicht, dass wir jetzt aussteigen und sagen, ich will mit Deutschland nichts mehr zu tun haben, ich will mit Europa nichts mehr zu tun haben. Nein, das System. Wir müssen mit diesem System verschieben. Und das ist ein System, der Glaube lebt in einer anderen Dimension. Der Glaube lebt in einer anderen Ebene. Glaube schaut nicht auf was vor Augen ist. Der Glaube geht nach Gott, nach dem Geist und so weiter. So, Glaube verlässt Ägypten. Und ich denke, dass der Auszug der Kinder Israel aus Ägypten, das ist so die Zentralbotschaft des ganzen Alten Testaments. Bis heute eigentlich. Bis heute hat Israel nicht vergessen, was passiert ist. Der Durchzug durchs Rote Meer. Oder die Wüstenwanderung. Das ist so die Zentralbotschaft des Alten Testaments. Für uns ist die Erlösung die Zentralbotschaft im Neuen Testament. Später kommt dann die Erlösung aus Babylon. Für uns die Erlösung aus den Religionen, aus den Organisationen. Und deshalb der Jude, der heute, der immer noch Passa feiert und so weiter, der erzählt seinen Kindern, normalerweise im Wohnzimmer bauen sie eine Laubhütte auf und dann kriechen sie in dieses Zelt rein. So haben wir früher gewohnt, so sind wir in der Wüste 40 Jahre lang, unsere Väter durch die Wüste gezogen. Und dann konnte man den Kindern so plastisch das Evangelium erzählen. Die Wüstenwanderung war so Schlüsselerlebnis. So ist die Nation Israel entstanden. Wüstenwanderung. Aber nicht nur, dass die Wüstenwanderung in ihrem Leben war, auch der Einzug ins gelobte Land. Aber das ging nicht ohne Kampf. Also Auszug, Einzug. Der Gott, der uns rausführt, führt uns auch rein, bringt uns ans Ziel. Und vielleicht auch manchmal, wir stellen uns manchmal so wunderbar vor, wie das so ist, jetzt ins gelobte Land, wo Milch und Honig fließt. Geschwister, träumt nicht so viel. Seid Realisten. Nirgendwo in der Wüste gab es nicht so viel Kampf und nicht so viel Krieg und nicht so viel Widerstand und nicht so viel Angriffe wie dann im gelobten Land. Da stellten sich plötzlich die in den Weg und sind feste Städte. In der Wüste war alles frei, freie Bahn. Da konnten sie rennen, wo sie hin wollten. Aber im gelobten Land, da gab es Widerstände. Und so während der Vater das so vorspielt seinen Kindern, da fragt er, Vati, warst du auch dabei? Ich muss mir vorstellen, der kleine jüdische Junge fragt, Daddy, warst du auch dabei, als unsere Vorfahren ausgezogen sind? Dann sagt er, nein, ich nicht, aber wir sind immer unterwegs. Wir sind immer auf der Reise. Oder, weißt du, die Juden spielen Gottesdienst. Für uns muss Gottesdienst auch etwas Spielerisches sein. Bevor dieser besondere Abend ist, Passamal gegeben wird, da versteckt die Mutter irgendwo ein Krümel. Und die ganze Familie kriecht auf den Bauch und liegt auf dem Bauch und suchen, wo ist dieser Krümel, dieser Sauerteig. Und man kann erst Passa feiern, wenn dieser Sauerteigkrümel draußen ist, wenn man den gefunden hat. Und der ist König, sozusagen, der es gefunden hat, diesen Krümel. Für uns muss Gottesdienst nicht eine tierisch ernste Sache sein, sondern auch etwas Spielerisches. Kinder Israel sind ausgezogen und wir erleben diese Geschichte noch einmal. Wir versetzen uns in diese Lage, wie war es damals? Wir können die Sache nicht richtig verstehen, wenn wir uns nicht in der Lage versetzen, wie war es damals? So, ich möchte zuerst mal eine Bibelstelle lesen, als Überschrift oder ja, als dass wir uns in Erinnerung holen, um was es geht. 2. Mose 20, Vers 2, da sagt Gott, bevor diese 10 Gebote anfangen und einsteigen, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Ich bin der Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Ägypten ist Sklaverei. Und deshalb, Ägypten ist nicht das Land. Das Land ist ein schönes Land. Das Land ist ein gesegnetes Land. Aber man wird so schnell versklavt. Auch das Schöne und das Gute kann uns sehr leicht versklaven. Gottesdienst, Kirche, Religion kann uns so schnell versklaven. Alles ist gut und wunderbar, aber wir werden gleich abhängig. Und deshalb, raus aus Ägypten, der Glaube ist, dass ich von nichts abhängig werde. Ich bin weder von der Kirche abhängig, noch von der Organisation abhängig, noch vom Pastor abhängig, noch von den Geschwistern abhängig, noch von der Atmosphäre, noch von der Luft, noch von der Anbetung. Weißt du, wir müssen unabhängig werden und abhängig von Gott. Das ist das große Geheimnis, was Gott erreichen möchte mit dem Herausführen. Aber Ägypten, was war Ägypten? Also ich möchte vorneweg sagen, hört euch die Kassette von Mittwoch an noch, oder die Predigt von Mittwoch, also Fluch der Väter. Wir sind so verstrickt, Das, was man vor 50, 60 Jahren gepredigt, gelehrt und geglaubt hat, das ist jetzt erst Realität. Nicht, was man erst gestern geglaubt hat, was man vor 50 bis 70 Jahren, denn so lang dritte und vierte Glied, also das, was man dort gesagt, gemacht hat, wie man sich dort verhalten hat, das ist heute Realität. Ich sage euch, Leute, ich habe mich gefragt, warum sieht man so viele Nazi-Filme im Fernsehen heute? Heutzutage kannst du einschalten, wo du willst, welchem Programm. Nur Dritte Reich, Krieg und so weiter und diese ganzen Nazi-Symbole. Der Geist lebt wieder auf, der Geist kommt wieder zurück. Konzentrationslager, der Geist geht wieder auf. Die Frucht von damals, nicht das um die Erinnerung, nein, das, was man früher gedacht hat, wird wieder lebendig. Das erlebt eine Auferstehung. Ich komme nachher darauf zu sprechen, habe aber dort sehr ausführlich dieses Thema behandelt. Auszug aus Ägypten. Und man braucht 40 Jahre, bis man umgedacht hat. Bis man sich umgepult hat, bis man anders geworden ist. Also wenn du glaubst, Christsein ist in 3 Tagen passiert, es kann nur beim Paulus passieren, aber nicht bei dir. Der wurde in 3 Tagen zuerst mal blind. Und wir müssen zuerst mal blind werden und damit wir sehend werden, bis man die Sklaverei, dieses pharisäische Denken, dieses gesetzliche Denken, dieses immer nur sein Knoblauch und sein Kümmel, immer wo ist der Kümmel und wo ist der Knoblauch, dass wir immer da hinter diesen Sachen hier, um das zu vergessen, brauchen wir 40 Jahre. Sie sind aus Ägypten ausgezogen und sie haben den ganzen Totenkult hinter sich gelassen. Ägypten ist bekannt für Totenkult. Pyramiden bauen und so weiter, das war die ganze Sache. Zauber, Magie, Aberglauben, dafür steht Ägypten. Und also wenn wir vom Auszug der Kinder aus Ägypten sprechen und das auf uns übertragen heute und wir uns in diese Rolle hineinversetzen, auch für uns, dann meint es, dass wir einfach aufhören, dem Pharao Pyramiden, Grabmäler zu bauen, Denkmäler zu setzen. Weißt du, Pyramiden sind nichts anderes wie Denkmäler. Ob jetzt Sternwarten waren oder was es sonst noch war, das ist dahingestellt. Aber so viele Menschen arbeiten für die Tyrannen. Und wir sind befreit worden durch Gott und sind Kinder Gottes. Wir sind aus dem Sklavenhaus herausgekommen und wir sollen nicht mehr fremden Götter dienen. Weißt du, und der Teufel ist so raffiniert. Der Teufel versucht uns irgendwie einzufangen. Jetzt Carter und Clinton, die zwei ehemaligen amerikanischen Präsidenten, die gehen jetzt her und die gründen jetzt eine neue Baptistenbewegung in den USA, weil die Südbaptisten zu eng sind. Die wollen was Liberales. Du siehst also, Politiker steigen plötzlich als Kirchengründer. Die haben jetzt gegründet mittlerweile schon eine Bewegung, beide sind Baptisten und sie gründen eine Religion, wo alles drin ist, wo alles erlaubt ist und so weiter. Freimaurerreligion, Freimaurerkult. Baptisten. Und jetzt ist ein großer Skandal in den USA, dass jetzt Politiker sich einmischen in die Dienste von Pfarrer. Pharao greift ein in Religion. Politiker versuchen mehr oder weniger, versuchen da ihre Finger immer reinzustecken in Politik. Die wollen mitmischen. Weißt du, eigentlich Kirche und Staat sollten getrennt bleiben. Ich bin dafür, der ganz klare Stellung, die Kirche hat nichts in der Politik groß zu suchen und die Politik nichts in der Kirche. So, beides getrennt und die beiden sollen ihren Weg gehen, aber du siehst, es geht nicht so. Deshalb herausgeführt aus dem Sklavenhaus und Gott erlöst uns von Ägypten. Moses, 40 Jahre in Ägypten. Er wurde unterwiesen, aller Weisheit Ägyptens lesen wir im Hebräer 11 und so weiter. Und er hat dann plötzlich irgendwo erkannt, das ist nicht das, was Gott von mir will. Das ist nicht das, was ich suche. Dann muss er 40 Jahre lang in der Wüste sein, um umzudenken, umzupolen. Erlöst. Bevor Moses Israel führen konnte, musste zuerst mal Moses selbst geführt werden. Musste zuerst selbst umgepolt werden. Musste zuerst mal selbst verändert werden, bevor er andere verändert. Und dann konnte Israel jetzt 40 Jahre weiterführen. Glaube löst sich von dem Geist Ägyptens, von diesem ganzen ägyptischen System, wo es alles die Menschen vereinnahmt. Weißt du, wenn du so vor einem riesigen Denkmal stehst, wuchtig, gewaltig, faszinierend, umwerfend. Und das ist, was wie der Teufel arbeitet, mit Größe, mit Macht, umwerfend. Und Gott muss uns erlösen. Zuerst sagt er ganz klein, weißt du, wo die ersten Christen sich versammelten? In den Katakomben, im Keller. Und dort ist die Gemeinde Jesu gewachsen, besser gewachsen als all die Jahrhunderte mit den großen Kathedralen im Keller. Deshalb ist es kein Verbrechen, wenn man im Hinterhof ist oder im Hinterdupfing ist oder sonst wo, wo man Gott lobt und preist. Es geht nicht um diese Prachtbauten. Wir müssen erlöst werden von Prachtbauten. Die sind viel zu teuer. Wer soll das bezahlen? Wir müssen erlöst werden von diesem riesigen Denken, diese Pyramiden. Diese Tempel, diese Kathedralen, es ist wuchtig, überwältigend. Die stehen Jahrhunderte. Aber Gott will angebetet werden im Geist und in der Wahrheit. Und deshalb rausgeführt aus der Tradition, aus dem Formalismus. Ägypten steht für so vieles. Ägypten steht für so vieles. Für Sicherheit. Unsere feste Burg ist unser Gott. Weißt du, das ist gar nicht so fest. Jesus sagt, und ich habe diese Tage mir Gedanken gemacht, Jesus sagt, ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, seid klug und ohne falsch. Von wegen feste Burg. Wir müssen gucken, dass wir durchkommen. Und nur die gesunden Schafe überleben, die anderen werden gefressen. Ja, nur die gesunden Schafe, die gesund im Geist sind, die richtig laufen, die bei der Herde bleiben, die überleben. Und die anderen, die nur abschwenken, irgendwo daneben gehen, die werden alle gefressen vom Wolf. Erlöst vom Geist Ägyptens. Sie verließen alle Sicherheiten. Sie verließen die Kinder Israel. Du musst vorstellen, was die alles aufgegeben haben. Sie haben Gymnasium aufgegeben, sie haben Universität aufgegeben, sie haben die ganze Bildung, das ganze System, sie haben alles aufgegeben. Und jetzt tippeln sie dem alten Moses dort in der Wüste nach, der Feuersäule und der Wolkensäule rennen sie danach, der Bundeslade, den paar Priestern, wo sie da sind, rennen sie nach. Sie verließen ihre ganze Geschichte von 400 Jahren. Die ließen alles zurück. Sind wir bereit, wenn wir uns bekehren? Das ist jetzt, weißt du, so viele Menschen, die tanzen auf zwei Hochzeiten. Gott und die Welt. Und die sind da nicht richtig und da nicht richtig. Die sind da nicht akzeptiert und sie sind da nicht akzeptiert. So, wir müssen uns entscheiden. Deshalb führt Gott raus. Sie verließen ihre ganze Vergangenheit. Sie sind zwar nach Ägypten gekommen, weil eine Hungersnot war. Und diese Hungersnot hätte nicht kommen müssen, wenn die richtig gelaufen wären. Wenn die ihren Bruder nicht nach Ägypten verkauft hätten. Die Hungersnot wäre nicht gekommen, wenn Menschen Gott vertraut hätten damals, die Patriarchen insbesondere. Sie suchten immer Hilfe bei Ägypten. Immer woanders. Immer bei diesen Superstars und Superreichen und so weiter. Dort suchten sie immer Hilfe und Zuflucht. Und deshalb muss Gott uns da rausholen aus diesem, die anderen können uns helfen. Woanders ist immer besser. Sie kamen dort in Sklaverei, wurden dort ausgenutzt, ausgebeutet. Zuerst einmal kamen sie wegen Brot und dann wurden sie Leibeigene. 400 Jahre lang Leibeigene. Und Gott führt uns aus dieser Leibeigenschaft heraus, dass wir da rauskommen und dass wir nicht von Menschen abhängig sind, von der Knute und Treiben und so weiter. Gott lässt uns rausholen. Deshalb hier heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Sklavenhaus, aus der Knechtschaft, aus der Gebundenheit. So viele Menschen sind im Laufe ihres Lebens menschenhörig geworden. Einfach, was sagt er, was sagt er, was sagen die, was lehren die, was glauben die und so weiter. Und wir auch im Glauben, was sagt der, was sagt jeder, auch in der Seelsorge. Wir wollen immer alle Ratschläge hören, was sagt der, was sagt dieser und was sagt jener. Du solltest auf Gott hören lernen, allein auf Gott. Und deshalb muss Gott uns manchmal so rausführen, wo nichts mehr da ist. Keine Gemeinde, keine Kirche, keine Organisation, kein Priester, kein Bruder, keine Schwester. Und dann lernst du plötzlich ganz allein. Und du stellst fest, Mensch, es geht auch, ganz allein mit Gott zu leben und zu wandeln. Glaube verlässt die Knechtschaft, verlässt den Irrglauben, den Aberglauben, den Volksglauben, die ganze ägyptische Heilkunst. Sie waren ja berühmt für Heilkunst, die Ägypter, für ihre Salben. Weißt du, was der Teufel möchte? Der möchte dich nur einbalsamieren, dich zu einer Mumie machen. Das haben die Ägypter gut gekonnt. Die haben lauter Mumien gehabt. Und willst du als eine Mumie enden? Ich nicht. Als Gott nachher sein Volk rausgeführt hat, ist es interessant, da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Von wegen dieser Quacksalberei der Ägypter, wenn Gott uns richtig führt, dann brauchen wir die Quacksalber nicht. Sie verließen das gewohnte Leben. Wie wird man aus Ägypten rausgeführt? Also ich muss eines sagen, du kommst nicht freiwillig raus, sondern durch 10 Plagen. Aus Ägypten, du kannst dich anstrengen, ich verlasse Ägypten. Aber weißt du, das sind Seilen, die dich zurückhalten. Du kannst nicht, beim besten Willen nicht. Nur die Plagen Gottes. Gott erlaubt 10 Plagen, damit du aus Ägypten rauskommst. Und da heißt es in 2. Mose 20, ich habe dich aus Ägypten herausgeführt und aus der Knechtschaft. Beides gehört zusammen, Ägypten und Knechtschaft. Erlösung ist eine Herausführung. So wie Abraham. Abraham zieht aus Ur in Chaldea. Der musste für seine Familie rausgehen. Und hier in der Wüste oder in Ägypten geht Israel als ganze Nation, als ganzes Volk heraus. Jeder muss mit sich entscheiden, gehe mit oder gehe ich nicht mit. Es gab auch manche Mitläufer. Das ganze Pöbelvolk, die ganze Unruhe, die ganze Hektik und der ganze Stress, was in Israel war, in der Wüste, war nur wegen dem Pöbelvolk, die mitgelaufen sind, aber die nie einen radikalen Bruch mit Altägypten gemacht haben. Wenn Menschen nicht einen radikalen Bruch mit Altägypten machen, werden sie immer den wahren Gläubigen Probleme bereiten. Nur nebenbei. Du musst durch das Meer durch, du musst also tief unten durch, unter dem Meeresspiegel. Das muss doch ein gewaltiges Erlebnis gewesen sein, als die Israeliten da durchgehen, als wie im Aquarium. Guck mal, die Fischen da und wie die da hechten. Und vielleicht ist da manchmal ein Fisch rausgesprungen und zu weit geschwommen und gedacht, das Meer geht noch weiter. Also ich kann mir meine Fantasie laufen lassen. Also ich kann sehen, das Rausführen durch oder das Durchziehen durch das Meer und so weiter, was alles so zusammenhing, das muss so fantastisch gewesen sein, dass sie es nie mehr vergessen haben. Dass nachher die Miriam ihr Tamburin nimmt und sagt, mit Ross und Mann und Wagen hat sie der Herr geschlagen. Als dann nachher die Ägypter untergingen. Aber du musst sehen, wie viel Kampf es vorher war, bevor Israel auszog. Also es ist ein großer Kampf Gottes um dein Leben und mein Leben, bis Gott uns rausführt aus Ägypten. Todesängste sind ausgestanden worden. Todesängste. Wie wird es weitergehen? Moses lag auf sein Angesicht, links und rechts die Berge, dann die Wüste, dann hinter die Ägypter dahinter, dann das Meer davor. Kein Weg. Für die normale Denkweise gibt es keinen Weg für deine und meine Erlösung. Aber bei Gott ist alles möglich. Die Hilfe kommt von oben. Moses, steh auf, nimm deinen Stab und teile das Meer. Handle. Glaube handelt. Glaube tut etwas. Glaube unternimmt etwas. Glaube reagiert. Ägypten. Ägypten. 400 Jahre lang waren sie dort, zuerst mal waren sie angesehen, und du siehst, der Teufel, der fängt ganz schön an. Das beste Stück Land kriegt ihr, die Nachkommen Josefs, und Josef war der große Herr und so weiter. Und dann heißt es, und da kam ein König, und er wusste nichts mehr von Josef. Und wollte nichts mehr von Josef wissen. Und dann wurde es gedrückt. Zuerst mal ausweichen. Ägypten steht immer aus Ausweichen. Also, wenn das nicht klappt, probiere ich das. Und Gott muss aus diesen Notlösungen uns befreien, dass wir keine Ersatzräder mehr brauchen, keine Notlösung brauchen, sondern Herr, ich vertraue dir. Komm mich um, so komm ich um. Sobald du ernst machst mit Gott, wirst du Ägypten früher oder später verlassen müssen. Ich meine das System, ich komme nachher, was Ägypten ist. Ägypten, das ist Organisation, wo alles geplant ist. Vom Aufstehen bis zu Bett gehen, alles geplant. Von Geburt bis ins Jenseits. Die haben alles geplant gehabt. Und sogar die Reise in Jenseits haben sie noch Beigaben gehabt, damit es nicht langweilig wird. Alles gesteuert. Die ganze Planwirtschaft. Und das ist, wo Gott uns rausführt. Dann planst nicht mehr du, dann plant nicht mehr der Pharao, dann planen nicht mehr die Priester, dann plant Gott dein Leben. Und das war das Geheimnis der Herausführung, der Befreiung aus dem Knechtshaus. Sondern wo Gott plant und sagt, so Kinder, jetzt lass uns aufbrechen. Jetzt geht's zu der nächsten Station. Die Gläubigen sind oft in so Glaubenssätzen verstrickt, Bekenntnissen verstrickt, Religionen verstrickt und so weiter. Vernetzt und verstrickt, das ist wie der Teufel uns so langsam bindet. Mit Seidenfäden kannst du leicht gefesselt werden, wenn sie oft und immer wieder dich fesseln. Nur immer wieder die gleiche Leier, die gleiche These und so weiter, und dann bist du schon ein Gefangener. Der Heilige Geist ist unser Befreier. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Gott sagt, ich will euch rausführen. Das große Problem, und das habe ich auch am Mittwoch euch gesagt, ist die Vermischung. Vermischung Welt und Gott. Oder damals die Moabiter. Biliam konnte nichts gegen Israel sagen. Aber dann hat er dem Balak einen Rat gegeben. Weißt du, wenn du die kriegen willst, ich weiß was du machen musst, lass die sich vermischen. Schick ihnen ein paar hübsche Moabiterinnen und mach dort ein Oktoberfest, eine große Fete und so weiter. Und du wirst sehen, die werden alle kommen. Und was passiert? Die lagen alle am Boden. Die lagen alle und beteten ihren Gott an, weißt du, und haben die Göttin angebetet. Und kein Wunder, fast das halbe Volk wurde abgeschlachtet. In der Wüste schon damals. Durch Vermischung. So, der Teufel arbeitet immer so ganz harmlos. Kommt, wir haben da eine Geburtstagsfeier. Und so viele Christen straucheln bei Geburtstagsfeiern. Sieht sehr harmlos auf und du willst deine Tante nicht enttäuschen. Aber manchmal musst du deine Tante enttäuschen. Oder deinen Onkel enttäuschen oder den Neffen enttäuschen. Und sagen, hör mal, das geht nicht. Ja, was anderes. Gottesdienst habe ich vor. Und du merkst, ob du Gott mehr liebst als deine Tante. Weißt du, was ist dir wichtiger? Gottesdienst oder deine Tante? Wir können heute nicht in den Gottesdienst gehen. Wir haben Geburtstagsfeier. Und nächstes Mal kommen wir nicht mehr mit Geburtstagsfeier, da kommt was anderes. Dann wird gegrillt draußen. Und voll Gottes trifft sich und betet den Herrn an. Aber nächstes Mal passiert er wieder. Weiß der Teufel, weiß, wer dich Stück für Stück so mit Seidenfaden fesseln kann. Und plötzlich bist du mittendrin in Ägypten. Dann reicht dir einmal im Monat Gottesdienst zu besuchen. Und dann wunderst dich, hast keinen Sieg. Es geht nicht vorwärts. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und deshalb, du musst aufpassen, dass der Teufel dich nicht irgendwo einwickelt und dich vereinnahmt. Irgendwo einmal hinzugehen, ist da kein Verbrechen. Aber dann ein Gefangener werden, dass du ständig musst. Und ich kenne Leute, die sagen, ich habe keine Zeit, mein Terminkalender ist so voll. Deine Veranstaltung, das. Weißt du, beim besten Willen, also ich weiß gar nicht, wo ich das noch unterbringen sollte. Und weißt du, was dann passiert? Weil man die Sabbate nicht mehr geheiligt hat, dann rächt sich das an deinem Leben. An deinem geistlichen Leben zuerst einmal. Da ist kein Ansatz mehr an Gott. Und das merkst du zuerst einmal. Hast keine Lust mehr am Gebet. Hast keine Lust mehr, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Du bist mittendrin in Ägypten. So wie die Israeliten. Die haben es gar nicht gemerkt. Und plötzlich sind sie in der Ziegelproduktion und alles nach einem Rhythmus. Stroh sammeln und so weiter. Und dann schreien sie. Dann schrien sie zum Herrn. Wenn Menschen laut beten, schreien, dann heißt es, sie sind schon ganz tief unten versklavt. Wenn Menschen ganz laut beten müssen. Weißt du, wenn du mit Gott in Ordnung bist, musst nicht schreien. Und Gott ist nicht schwerhörig. Und so weiter. Aber sie schrien zum Herrn. Und je mehr sie schrien, umso schlimmer wurde es. Schreien. Weißt du, wenn du mit Gott richtig lebst, bist du in guter Verfassung, musst nicht. Es kann sein, dass wir zum Herrn rufen müssen. Aber wir müssen nicht schreien. Sie schrien. Und weißt du, als sie zum Herrn schrien, wie geht Erlösung von sich? Wie kommt man aus Ägypten raus? Denk nicht, dass du morgen befreit wirst. 80 Jahre sind vergangen, nachdem sie zum Herrn geschrien haben, bis ein Moses kam, bis der groß wurde, bis Gottes Gebet erhörte von der Jochebed. Sie schrien zum Herrn. Kannst du nachlesen, 2. Buch Moses, die Geschichte. 80 Jahre vergingen. Dann wurde der Moses zuerst mal ausgebildet am Hof des Pharaos und dann in Midian, beim Jethro, bei seinem Schwiegervater. Und dann erst nach 80 Jahren, endlich mal kam der Erlöser. Also deine Erlösung kann es auch 80 Jahre dauern. Versteh mal richtig, was ich sage, was es auch immer heißen mag. So, sie schrien zum Herrn. Vielleicht schreist du auch. Moses war ausgebildet in aller Weisheit Ägyptens. Also der Befreier kommt. Der Befreier ist da. Und ich glaube, auch unsere Befreiung ist da. Ich will euch eines sagen. Das Jahr 2007 ist ein gigantisches Jahr. Ist ein Schlüsseljahr. Ich glaube, dass dieses Jahr in der Erlösung Gottes, im Erlösungsplan Gottes, eine ganz wichtige Rolle spielt. 1967 im Juni wurde Israel innerhalb von 7 Tagen so stark, hat von Golan bis unten Ägypten alles Land eingenommen. Und in der Bibel heißt es, und Jerusalem wird von den Nationen zertreten, bis der Nation oder der Völkerzahl vorbei ist, bis ihr Vollzahl erreicht ist. Und das für mich, nicht die Gründung vom Staat Israel ist ein Schlüsselereignis, sondern für mich ist die Einnahme Jerusalems ein Schlüsselereignis. 1967. Und wenn du ein bisschen rechnen kannst, 1967 und 40 ist 2007. Und weißt du, und die Geschichte wiederholt sich. Und dort unten wird dieses Jahr was passieren, ich bin ganz sicher. Denn die erste Atombombe, und ich habe gesagt, das, was 50, 60, 70 Jahre passiert, das wiederholt sich wieder. Denn die Menschen haben vergessen, was das alles ist. Krieg wissen die nächste Generation, die Enkel- und Urenkelgeneration weiß nicht mehr, was das alles war. 1945 wurde eine Bombe abgeworfen in Hiroshima und Nagasaki und so weiter. Und jetzt spielen sie wieder. Es ist egal, wer die Bombe im Nahen Osten abwirft. Ob Israel oder Russen oder Amerikaner oder Iraner, spielt keine Rolle. Wenn dort was passiert, wir haben Chaos in dieser Welt. Aber mittendrin in diesem Chaos wird der Erlöser kommen. Wird die Erlösung kommen. Und wenn Gott erlöst, lässt er zuerst mal den Teufel richtig los. Und die Engel sind gebunden am Strom Euphrat. Und wir, eine andere Predigt. Ich werde die nächste Zeit irgendwo noch dieses Thema behandeln, weil das mich so bewegt. Jesus kommt bald wieder. Und wir sollen unsere Seele retten, uns in Sicherheit bringen. Und wir sollten mit der Gnade Gottes nicht spielen. Gott will seine Kinder aus Ägypten sammeln durch Plagen. Zuerst einmal gibt es 10 Plagen. Und damit, aber nachher gibt es die Entschädigung. 10 Segnungen. 10 Wunder in der Wüste. Nachher gibt sie Segen. Gott entschädigt. Weißt du, Gott holt uns raus mit großem Drumherum, weil er hat sich was, er lässt sich was kosten, weil er dich und mich lieb hat. Er will uns mit mächtiger Hand aus Ägypten rausziehen und rausbringen. Wir stehen also vor gigantischen Dingen, was passieren wird, und die Welt spitzt sich zu in diese Dinge. Die Zeit eilt und wir sollten die Zeit auskaufen. Weißt du, der Heilige Geist holt die Seinen raus und formt die Seinen. Und die Gotteskinder werden mehr und mehr, und ich erlebe immer wieder, mehr raus aus der Geschichte raus. Und das ist wieder nichts. Und die sagen da ab und die anderen kehren da den Rücken. Und immer wieder, und die wahren Gläubigen finden mehr oder weniger zusammen. Du kannst hingehen, wo du willst. Du findest die wahren Gläubigen, egal ob katholisch, evangelisch, freikirchlich oder Pfingst oder charismatisch oder Baptisten. Die wahren Gläubigen finden immer zusammen. Das ist erstaunlich, verblüffend. Weil Gott die Gemeinde sammelt. Der Herr sammelt die Seinen. Und wirst du bei dieser Sammlung dabei sein? Bei diesem Aufbruch? In 4. Mose 33 heißt es, sie brachen auf. Sie brachen auf. Sie brachen auf. Bist du bereit zum Aufbrechen, aus Ägypten auszuziehen? Bevor du ins gelobte Land kommst, die haben 42 Stationen gehabt, die Israeliten. Und in jeder Station haben sie von Gott was bekommen. In jeder Station haben sie was abgelegt. Und die katholische Kirche hat so ein Sündenregister. Und Tugenden, Untugenden und so weiter. Und die haben 42 verschiedene Untugenden zusammengebracht. Und festgestellt, dass irgendeiner hat sich mal Gedanken gemacht und darüber meditiert. Und 42 Untugenden. Und wir müssen all diese Untugenden, Station, das legen wir nicht an einem Tag ab. Und Gott hat auch die Welt nicht an einem Tag geschaffen. Das legen wir nicht an einem Tag, sondern 42 Stationen. Und das, so arbeitet der Herr, so führt der Herr die Seinen raus aus Ägypten. Jede Woche, jedes Jahr, jeden Monat oder alle paar Jahre legen wir etwas ab. Jetzt muss ich nicht mehr rauchen, jetzt muss ich nicht mehr schmutzige Filme mehr angucken, jetzt muss ich das nicht mehr, jetzt habe ich keinen Appetit mehr auf das und so weiter. Und weißt du, plötzlich merken wir, ich brauche das alles nicht mehr. Irgendwie, Gott entwöhnt die Seinen auf seine Art. Entwöhnt. Und er sagt, das kannst du, guck mal, du kannst auch ohne Fernsehen. Ich habe ja jemand gesehen, der hat sein Fernsehen abgeschafft. Ich habe gesagt, wir brauchen kein Fernsehen, weißt du, da haben wir mehr Zeit für Bibel lesen, haben mehr Zeit für Gott und haben wir mehr Zeit für Gemeinschaft und so weiter. Wir brauchen das nicht. Abgeschafft. Und jemand ging sogar so weit, dass er sogar Telefon abgeschafft hat. Gut, das kann es auch sein. Weißt du, weil so viel Sünde, du glaubst gar nicht, wie viel Sünde und wie viel Tratsch und Quatsch und Gefasle und dummes Zeug übers Telefon bringen. Weißt du, wenn jemand an der Tür klopft bei dir, da hast du so einen Spion, da guckst du durch und sagst, der Vertreter, den mag ich nicht. Oder werde ich besuchen, da siehst du den Spion. Wir haben alle so einen Spion. Aber wenn das Telefon klingelt, selbst egal wo du bist, springst aus dem Bett raus, denkst du, was ganz Wichtiges könnte kommen. Der liebe Gott ruft dich an. Ja, weißt du, auch da. Und ich habe eines festgestellt, ich weiß nicht, was es bei dir geht, aber bei mir geht es so, immer wenn ich mit Gott Gemeinschaft haben wollte und will, immer dann. Und dann kannst du denken, Menschenskind, könnt ihr nicht ein andermal anrufen? Sie brachen auf. Wir brauchen Aufbruch in unserem Leben. Und ich denke, dieses Jahr wird ein Jahr des Aufbruchs sein. Wenn du im Glauben leben willst, musst du rechnen, nachdem du aufgebrochen bist, in 2. Mose 14, Vers 9 und so weiter, heißt es, und die Ägypter jagten mit allen Pferden hinter ihnen her. Wenn du aufbrichst, dann jagen die Ägypter mit allen Pferden, alles was sie haben, hinter dir her. Das kannst du nicht und das ist nicht möglich und so weiter. Die versuchen, dich so wieder zu vereinnahmen. Weißt du, ja, aber muss nicht so tierisch ernst nehmen und so weiter. Dann versuchen sie, Hindernisse in den Weg zu legen. Dann versuchen sie, dich abzulenken vom Ziel. Der Teufel ist so raffiniert. 6000-jährige Geschichte hat er mittlerweile, um dich zu Fall zu bringen. Willst du überhaupt rauskommen aus Ägypten? Oder sagst du, ich habe mich so gemütlich gemacht, ich habe mein Häuschen da am Nil und meine Fische habe ich da und habe alles da. Willst du deinen Kopf gebrauchen? Weißt du, wir werden von Ägypten, in Ägypten, wir werden fremdbestimmt. Sind wir überhaupt interessiert, mündig zu werden, selbstständig zu werden, auf eigene Füße zu stehen? Sind wir überhaupt interessiert? Weißt du, es ist schwierig. Ich weiß, dass Ost und West, als damals die Mauer fiel, plötzlich haben manche, die aus dem Osten kamen, Probleme. Weißt du, da war alles vorgedacht, alles vorgeplant, Planwirtschaft, alles vorgegeben. Jetzt muss ich selber denken und selber entscheiden und selber machen. Will ich das überhaupt? Oder brauche ich immer einen Vorbeter, Vorarbeiter, Vorsänger? Vorprediger. Weißt du, plötzlich stehst du auf eigene Füße. Jesus fragt doch den einen Kerl da in der Bibel, willst du gesund werden? Willst du gesund werden? Willst du frei werden? Willst du, dass es dir geholfen wird? Willst du wachsen? Oder willst du weiter beherrscht werden? Weiter kontrolliert werden? Weiter fremdgesteuert werden? Willst du das Ziel erreichen? Was auch immer heißen mag. Willst du dich verändern? Oder willst du dich weiter unterdrücken, ausbeuten, ausnutzen lassen? Willst du Kopf oder Schwanz sein? Musst dich entscheiden, was du willst. Freiheit ist eine Entscheidung. Man entscheidet sich dafür. Der Auszug aus Ägypten ist ein Wagen, ist ein Risiko. Plötzlich sind die ganzen Pferde hinter dir her, die ganzen schnellen Wagen. Aufbruch. Es kostet was. Und ich darf dir eines sagen, wenn Gott einen rausführt, Gott geht merkwürdige Wege, auch jetzt für Israel. Gott bestimmt den Weg, Gott bestimmt das Tempo, Gott bestimmt das Ziel. Das ist nicht mehr Moses oder Israel oder Pharao oder sonst was. Plötzlich werden sie nicht mehr fremdbestimmt, sondern Gott bestimmt. Also wenn du die Karte studierst von der Sinai-Insel und dann guckst, wo das gelobte Land ist, denkst, lieber Gott, du hast dich vertan. Es geht abwärts statt aufwärts. Wenn du anfängst, mit Gott zu gehen, und jetzt, das ist auch die Wahrheit, was geografisch ist, das gilt auch praktisch. Wenn du anfängst, mit Gott zu gehen, halt dich fest, es geht mehr abwärts als aufwärts. Mehr abwärts als aufwärts. Und wo Moses war am Berg Sinai, und dort hat Gott mit ihm ein Appointment, eine Verabredung gehabt, ein Treffpunkt. Und dort hat Gott gesagt, dort will ich dich wieder treffen. Wenn ich dich rausgeführt habe, ich will dich dort unten treffen. Und das geht weiter abwärts. Gott hat eine Verabredung mit jedem von uns. Und zwar ganz unten. Ganz tief unten im Sinai. Am Berg Gottes. Was es auch immer heißt. Berg Gottes, ich denke, es könnte Golgatha sein, es könnte Karmel sein, das könnte Sinai sein, das könnte der Ölberg sein, das könnte der obere Söller sein. Gott hat eine Verabredung mit uns, ganz tief unten. Und bevor es aufwärts geht ins gelobte Land, geht's abwärts. Aber weißt du, dann denkt sich der Pfarrer, ach, die blöden Heinis da, die blöden Israeliten, die haben doch gar keine Ahnung. Kanaan liegt dort und nicht dort. Und dann lässt sich der Teufel in Ruhe. Das ist das ganze Geheimnis von Gott. Weil da unten, der Teufel wird nie den unteren Weg gehen. Der wird sich nie die Mühe machen, sich zu bücken. Der wird nie auf die Knie rutschen. Der wird nie beten. Deshalb führt Gott ganz tief unten durch. Und deshalb wundere dich nicht, wenn es mit deinem Leben so abwärts geht. Und du denkst, mit mir stimmt was nicht. Bin aus der Gnade gefallen oder irgendwas ist schiefgelaufen in meinem Leben. Gott führt diesen Weg abwärts. Und Gott bestimmt das Tempo. Gott bestimmt den Weg und Gott bestimmt das Ziel. Das Tempo so, dass auch gerade kleinen Kinder mitkommen können. Und sogar das Kleinvieh mitkommen kann. Der mit seinem Gockel, dass er auch noch nachlaufen kann. Und seine Lämmer und Schafe, der Bauer. Dass die Behinderten und die Schwachen noch mitkommen. Also Gott bestimmt das Tempo. Nicht so schnell. Weißt du, da müssen die einen sich ein bisschen reduzieren, die anderen sich ein bisschen beschleunigen. Und Gottes Wege, wenn Gott uns führt, sind nie gefährlich. Gottes Wege, wenn er mal die Führung in deinem Leben, die Kontrolle, die Steuerung in deinem Leben übernommen hat, sind nie gefährlich, sind bedrohlich, aber nicht gefährlich. Du hörst, du siehst diese riesigen Felsen links und rechts, du siehst diese Wassermauern links und rechts, du siehst die festen Mauer links und rechts, aber sie sind nicht gefährlich. Warum? Die Bibel sagt, Gott wird uns tragen. Gott trägt uns durch. Du wirst... Und ich sage dir eines, wenn du Gott vertraust, du wirst ohne Ägypten überleben. Und zwar sehr gut. Ohne Organisation, ohne Pharao. Jetzt finde ich ganz gemein, auf der einen Seite. Auf der einen Seite ist gut, aber auf der anderen Seite finde ich ganz gemein. Jetzt muss jeder bei uns in Deutschland bald in der Versicherung sein. Und wehe, wenn einer nicht in der Versicherung ist. Alle müssen Krankenversicherung haben. Das ist okay, jeder wird versichert. Aber... ist er auch wirklich sicher? Eine andere Frage. Ist er wirklich versorgt? Jeder muss eine Versicherung haben. Damit, und das ist eine Vorstufe, meine Freunde, für den Antichristen. Da wird alles erfasst. Du kriegst eine Karte, damit fängt es an, dann kriegst du nachher später entweder hier an der Hand eine Karte oder an deiner Stirn, wirst eins gescannt und dann bist du versorgt. Jeder wird in Deutschland versichert. Aber bist du auch wirklich sicher? Aus Ägypten raus. Wir werden noch ein ganz großes Problem damit kriegen. Wer das Mahlzeichen des Tieres nicht annimmt, wird nicht überleben können. Vielleicht werden wir auch eines Tages auswandern. Wohin? Nach Alaska, in der Eiswüste. Oder was weiß ich. Oder. Ich sag euch, wo wir auswandern werden. Nach oben. Dort ist noch so viel Platz. Nach oben. In die Herrlichkeit des Herrn. Das ist das Nächste. Aber wir werden weder kaufen noch verkaufen. Und ich möchte die Menschen nachher sehen, was da alles passiert. Aber ich sage dir eines, das, was wir hier hören, ist Vorbereitung für das, was noch kommt. Der wahre Glaube überlebt alle Krisen, alle Unsicherheiten, alle Katastrophen. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Ich darf euch eines sagen, die werden gar nicht dazu kommen, weil Gott einen Strich durch die Rechnung ziehen wird. Da wird etwas passieren in der Welt, dass es gar nicht dazu kommt. Aber die Vorbereitung wird laufen, wird anlaufen, angerollt werden. Aber Gott wird einen Strich durch die Rechnung ziehen. Es wird nicht passieren, denn er wird die Seinen rausholen. So wie er aus Ägypten rausgeholt. Und wer nicht unter dem Blut Jesu Christi ist, der wird vom Würgeengel geschnappt. Deshalb das Blut Jesu. Du kannst gar nicht genug über das Blut Jesu predigen und hören und das Kreuz Jesu und den Namen Jesu. Das sind Schlüssel. Das sind Schlüsselfunktionen. Und mit diesen drei Siegeln musst du versiegelt sein. Kreuz, Blut und der Name Jesus. Aber das habe ich auch am Mittwoch gesagt. Hört euch das die Kassette an. Glaube ist zu überleben da. Und zwar ohne Körperschaften, Lobbys, Vereinigungen, Vernetzungen, Komitees und so weiter. Du überlebst allein, weil du Gott vertraust und auf Gott schaust. Ohne Glauben kein wahres Leben. Und Glaube ist nicht nur Augen zu und durch, sondern Glaube ist Gott. Mein Vertrauen ist der Herr. Ich glaube nicht an irgendetwas. Ich glaube an Gott, den Schöpfer Himmels und der Erden. Ich glaube an Jesus Christus und ich glaube an den Heiligen Geist. Das sind Bekenntnisse. Ohne Glauben gibt es keine Sündenvergebung. Und Hebräer Kapitel 11, 27. Durch den Glauben, und sonst durch gar nichts, durch den Glauben verließ Moses Ägypten und fürchtete sich nicht vor dem Ärger des Königs. Durch den Glauben. Und er wusste, der König wird sich saumäßig ärgern. Der König wird sich, der Pharao, der Fürst dieser Welt, wird sich saumäßig ärgern über Kinder Gottes, die eine andere Meinung haben. Die Bibel sagt, sie werden einerlei Meinung haben. Sie werden ins gleiche Horn blasen. Sie werden immer das Gleiche tun. Er verließ die Sicherheit Ägyptens. Und was ist, wenn wir krank sind und sterben? Letztendlich auch die Versicherten müssen sterben. Alle müssen sterben. Am Sterben kommt keiner vorbei. Was denn? Sie verließen die Schätze Ägyptens, oder Moses, er verließ den Schutz Ägyptens, die Kontrolle Ägyptens, er entzog sich. Und wir werden Wege suchen und Wege finden, wie wir uns der Kontrolle dieser Welt entziehen können. Deshalb erzähl nicht alles. Plapper nicht so viel. Du wirst noch über deine eigenen Worte stolpern. Erzähl nicht so viel. Weißt du, je weniger die Leute von dir wissen, desto weniger können sie dich angreifen. Die sollen viel von Gott wissen. Die sollen sich mit Gott auseinandersetzen, aber nicht mit dir. Mit der Bibel, mit dem Reich Gottes. Er verließ die Weisheit Ägyptens. Er verließ die Systeme Ägyptens, die Möglichkeiten, die Entfaltung, die Entwicklungsmöglichkeiten. Was hätte aus Moses noch werden können? Pharao von Ägypten, die Huldigung Ägyptens. Und er zog den Zorn Ägyptens auf sich. Den Zorn Ägyptens. Den Zorn des Königs von Ägyptens zog er auf sich. Verließ diesen Schutz der Menschen. Und auch du und ich, wir werden so weit kommen müssen, dass wir sagen, ich vertraue weder dem noch dem, ich vertraue nur meinem Gott und meinem Gewissen. Und ich entscheide, wie mein Gewissen sagt. Und dass du nicht sagst, meine Kirche entscheidet sich so. Deshalb führt Gott uns auch aus den Kirchen und Gemeinschaften raus, mehr oder weniger, dass wir allein Gott abhängig sind. Und ich entscheide nach meinem Herzen. Deshalb du und Gott und sonst niemand. Und dass zwischen Gott und dir niemand dazwischen kommen. Das ist ganz arg wichtig. Dass zwischen dir und Gott niemand steht, außer der Heilige Geist. Der Mittler. Moses ging lieber in der Wüste, als in dem Palast Ägyptens zu leben. Du gehst lieber in der Löwengrube. Und wir werden das erleben müssen. Lieber im Feuerofen. Lieber bin ich von Gott versorgt, als von Ägypter und Pharao. 40 Jahre Wüstenwanderung. Du, das war angenehmer als die Sklaverei in Ägypten. Du musst nur mit Gott mitgehen, sich einfach an Gott halten, Spur halten bei Gott. Das war alles. Die hatten alles, was sie brauchten. Das war viel besser als die ägyptische Plagerei, als für den Pharao zu schuften. 80 Jahre vergingen, bis der Erlöser kam. Und du betest, und 80 Jahre passiert nichts. Deine Erlösung wartet. Halleluja. Ich warte nicht, bis ich 80 bin, aber ich weiß, dass meine Erlösung auf mich wartet. Ich muss nur eines sagen. Verstehst du, je mehr du an die Erlösung glaubst, desto dunkler wird es um dich. Desto schwieriger wird es. Desto mehr ärgert sich der Pharao. Aber du solltest all diese Argumente, was der Pharao bringt. Was, wenn? Was ist, wenn? Gott ist noch da. Gott ist meine Zuflucht, meine Stärke und so weiter. Weise die Antwort mit einem ganz klaren Nein zurück. Und wir müssen lernen, in dieser Welt Ja zu sagen und Nein zu sagen. Wer das nicht gelernt hat, hier Nein zu sagen, der kann nachher später, wenn der Antichrist kommt, und er kommt, garantiert, und der steht schon in den Startlöchern, der kommt. Der wird nicht mehr Nein sagen können, der wird mitlaufen, mitgezogen werden, der wird ihm so kommen und so weiter. Du musst hier lernen, Nein zu sagen. Und das ist vielleicht wichtiger, als Ja, Herr, zu sagen. Nein, mache ich nicht mit. Wenn du weißt, irgendwann ist dieser Jammer vorbei. Ich habe euch gesagt, 2007 kann ein ganz großes Jahr sein. Erlösung des Volkes Gottes. Jerusalem ist nicht mehr unter der Herrschaft der Nationen, sondern Juden, Volk Gottes, beherrscht die Stadt. Und ich denke, dass die Welt vor einer der größten Katastrophen ihrer Geschichte steht. Und dass Gott sich wieder dem Volk Gottes zuwendet. Die Zeit der Nationen geht zu Ende. Noch einmal ein großes Aufbäumen, wie bei einer Nova. Da alles wird zusammengezogen, es wird alles zusammengezogen. Ich bin überzeugt, dass eine große Erweckung auf der einen Seite geben wird und auf der anderen Seite einen großen Abfall. Beides wird Hand in Hand gehen. Und Gott wird die uralten Verheißungen wahr machen, die im Alten Testament stehen. Und dazu braucht der Gott keine Israel-Fanatiker oder irgendwelche Leute, Kriegsführer da oder geistliche Kampfführer, die das nachhelfen werden. Gott macht das alles selber. Halleluja. Ich will. So wie er aus Ägypten rausgeführt hat damals, so wird er die Leute von zurückbringen. Und ich bin überzeugt, jetzt haltet euch fest, ihr Israel-Freunde, ich denke, dass Israel verlassen wird, dieses Kanaan, Palästina verlassen wird. Da wird so eine große Angst sein in Jakob, wie es nie gewesen ist. Und es kann schneller kommen, als man denkt. Da muss nur so ein Verrückter, da wie jetzt im Iran, mit der Bombe drohen und das alles durcheinander bringen. Aber keine Sorge, Gott hat noch so viele Juden auf der Welt, in Amerika, in Russland und überall, und die bringen daheim. Deshalb sind noch nicht alle heimgekehrt. Und deshalb ist es gut, dass sie noch nicht alle heimgekehrt sind. Die brauchen nach dem Chaos einen Rest, wird selig werden. Aber da wird eine große Angst in Jakob sein, wie es nie gewesen ist. Denn dann will der Herr die zerbrochene Hütte Davids wieder aufrichten. Und das wird er machen. Die Hütte Gottes auf Erden. Und er wird die Erde reinigen von denen, die Erde verderbten. Steht in der Bibel. Die Erde verderbten. So damals begann die Erlösung mit der Reinigung des Tempels. Und die letzte Erlösung meines Erachtens wird beginnen mit der Reinigung Jerusalems. Die Gassen Jerusalems werden durchgefegt und Gott erlöst sein Volk vom Götzendienst. Gott erlöst sein Volk von Abhängigkeit von Amerika. Amerika sagt so, dann mach so. Und Amerika wird dieses Jahr Israel teilen oder nicht, oder das Land teilen. Die werden einen Palästinenserstaat machen. Das werden sie mit Sicherheit machen. Alle Weichen sind in diese Richtung gestellt. Und wehe dieser Nation, die sein Volk, sein Land teilt. Gott sagt Israel. Also dieses Stückchen Erde, nicht das Volk. Das Land ist mein Fußschemel. Wer mein Land teilt und jeder, der sich noch an Israel, am Land Israel vergriffen hat, egal ob Napoleon war oder Briten waren oder welche Nation auch immer war, die haben immer mit dem lebendigen Gott zu tun gehabt. Das ist sein Land. Die Türken, sein Land. Keine Nation. Und wehe, wenn dann das geteilt wird. Und du siehst also, Gott hat Israel vor 40 Jahren das Land von Norden bis zum Süden gegeben. Und jetzt soll das abgegeben werden, das abgegeben werden, das abgegeben werden, das abgegeben werden und das abgegeben werden. Genau, praktisch der Teufel will Gottes Plan zunichte machen. Das Land ist sein Land. Und in diesem Land wird sein Volk leben. Und jetzt, was alles gewesen ist, 40 ist die Zahl der Wüstenwanderung, 40 ist die Zahl der Zubereitung und 40 ist die Zahl der Verborgenheit. Ihr habt noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben, hat Gott zu Elia gesagt. Also 40 ist die Zahl, wo Gott einfach als Zahl gesetzt hat, um ja, Menschenbildung, Menschenzubereitung. Und Gott hat sein Volk zubereitet für Tag und Stunde. Und vielleicht werden Dinge passieren, dass es alles auf dem Kopf steht. Total anders. Aber das kann dieses Jahr alles sein, diese Hütte Davids. Und Jesaja 63, Vers 3 heißt es, und ich trete die Kälte allein. Gott wird die Kälte allein treten. Und dann heißt es, wer bist du, der da kommt mit diesem blutversprengten Gewand? Wer bist du? Und dann sagt der Herr, ich bin's. Und ich sah dich in deinem Blut liegen. Und ich habe dich aufgenommen, dich gereinigt. Und ich habe dich wieder gekleidet. Und ich habe dich geschmückt. Das ist ein Bild auf Israel, auf das Volk Gottes. Das alttestamentliche Volk Gottes, das Gott nie aufgegeben hat und nie fallen gelassen hat, ist nur auf die Seite gestellt worden eine Zeit lang. Und er wendet sich wieder ganz neu diesem Volk und dieser Nation zu. Ich denke, 2007 wird so ein Jahr sein. Es ist ein großes Jahr. Ich vibriere schon. Und was machst du? Sind wir bereit, mit Gott zu gehen, egal, wenn es auch alles ganz anders kommt? Tempelreinigung. Bei 1, Reinigung vom Götzendienst. Und Israel muss vom Götzendienst gereinigt werden. Und ich habe euch gesagt, dieses Hexagramm, das Davidstern, ist kein Davidstern, hat mit David überhaupt nichts zu tun. Du kannst in jedem vernünftigen Lexikon nachlesen, hat mit David überhaupt nichts. Es kommt aus Babylon und ist ein Zauberzeichen. Jeder Freimaurer, jeder Illuminatis trägt unter seiner Schürze, trägt er so ein Hexagramm. Und es sind keine Juden. Sind sauer, das ist Hokuspokus. Und Gott wird Israel zuerst einmal von diesem ganzen heidnischen, satanischen Hokuspokus erlösen müssen und es alles rausfegen. Das Land ist versaut von Zauberei. Versaut. Ich bin mittendrin in Israel und schaue mir eine Synagoge an, eine alte Synagoge, und mitten in der Synagoge, normalerweise ringsherum alles so Marmor, Stein und so weiter, und dann schaue ich an, und mittendrin in der Synagoge Teppich. Ich denke, das gibt's doch nicht. Das ist so, das ist Verschandelung. Und dann frage ich, was unter dem Teppich ist. Dann sagt er, das kann er nicht zeigen. Dann ist unsere Gruppe draußen gewesen, und dann habe ich ein bisschen geschmiert. Und mit Schmieren geht alles. Und dann gebe ich dem was und dann sage ich, ich möchte ganz, also ich bin so neugierig, was ist da drunter? Und dann schaue ich unter, dann rollt er den Teppich unter und die Synagoge ist aus 5. Jahrhundert nach Christus, Hakenkreuz. Mittendrin im gelobten Land. Mittendrin im Kanaan. Und so weiter. Weißt du, das Land ist versaut, verdorben. Und deshalb wird Gott reinigen, das Land. Bevor Gott irgendwo einzieht, reinigt er und heiligt. Deshalb soll niemand glauben, dass unter diesem Zeichen, das zuerst einmal ein Fluchzeichen war, im Papst Innozenz hat das den Juden den gelben Stern verordnet im 11. Jahrhundert, 12. Jahrhundert. So, das ist ein Fluchzeichen. Und war zuerst ein Bannzeichen. Weißt du, Segen, von wegen Segen, das ist kein Segen. Und erst 1850 haben die Zionisten das als ihr Zeichen gewählt. Also das ist nicht Davidstern. Vergiss das. Also das ist nur nebenbei. Gott wird reinigen und wird einer würdigen Bevölkerung das Land geben, steht in der Bibel. So, deshalb, wir müssen auch lernen, jetzt plötzlich vielleicht umdenken. Wir sind in einer Zeit, wo Gott die alten Spuren verlässt, auch die kirchlichen, religiösen Spuren, Bahnen verlässt und er führt uns einen neuen Weg. Die Jahreslosung ist ja, Gott will uns neue Wege führen. Gott will was Neues anfangen. Also nicht nur mit der Gemeinde, mit dir persönlich, sondern mit seinem Volk weltweit. Gott fängt was ganz Neues an. Und bist du bereit, das Normale zu verlassen, das Gewohnte zu verlassen, den Trott zu verlassen? Vielleicht musst du, wie beim Heiland, der Herr Jesus kommt und plötzlich, da ist alles so voll, das Dach muss abgedeckt werden. Weil lauter Fromme im Gottesdienst sitzen und die eigentlich Jesus bräuchten, nicht durchkommen. Das Dach wird abgedeckt. Du musst vorstellen, was dann die liebe Schwester und der liebe Bruder und der Älteste und der Gemeindeleiter denken, oh, du das ist doch eine Sauerei. Die decken das, die brechen da von oben schon durch. Aber die haben keinen anderen Weg gefunden, um den Mann zu Jesus zu bringen. Die konnten auch nicht mehr länger warten, weil er so pressiert hat wahrscheinlich. Oder was weiß ich auch alles, was war. Und auf jeden Fall, sie haben das abgedeckt und zu den Füßen Jesu den runtergelassen. Verrückt. Das sind Heilungsgottesdienste. Bist du bereit auf solche Gottesdienste, wo der Rahmen gesprengt wird? Der Rahmen des religiösen Kultes, des religiösen Gottesdienstes? Wo es nicht mehr nach menschlichen Normen geht. Raus aus Ägypten. Weißt du, wir müssen bereit sein, dass Gott Gottesdienste ansetzt, dass ein Gottesdienst 5 Stunden dauert oder dass vielleicht auch nur 5 Minuten. Oder dass es ein Gottesdienst gibt, wo keine Predigt stattfindet oder dann die Predigt nicht mehr endet. Bis nach Mitternacht, Paulus. So, wir müssen für alles bereit sein oder dass die ganze Gemeinde auf den Knien liegt und dass die Tür verschlossen ist oder dass wir gar nicht uns hier versammeln, sondern im Wald. Sind wir bereit? Sind wir flexibel? Gott will sein Volk flexibel machen, dass wir beweglich sind. Kann sein, dass wir sagen, also horch, wir treffen uns nicht mehr hier, sondern wir treffen uns jetzt im Wald. Das ist auch viel freier. Und dann frei im Himmel. So wie die Untergrundchristen. Und du weißt nicht, wo du dich versammelst. Ich war bei den Untergrundchristen. Und ich war in der Zeit, als noch Kommunismus in Russland herrschte. Die konnten mir nicht sagen, wo die sind. Heute da und morgen dort. Aber der Heilige Geist. Und es war so verblüffend. Der Heilige Geist zeigt, wo du hin sollst und wo du nicht hin sollst. Als ich mein erstes Mal Bibel schmuggelte nach Rumänien, ich fragte die Gesellschaft, die mir die Bibel gab, wo soll ich die abgeben? Also, du bist ein Pfingster, du glaubst an den Heiligen Geist und der Heilige Geist wird dich leiten. Fahr los. Und die haben mir die Bibel eingepackt, die haben mir nur gesagt, in der Stadt möchten wir, die haben so einen Plan gehabt, wo sie überall die Bibeln verteilen wollen und in der Stadt muss ich die Bibeln abladen. Und ich fahre hin und ich habe keine Ahnung, wo ich die Bibeln abladen soll. Und dann komme ich in die Stadt morgens, wir schlafen noch ein bisschen im Auto. Wir haben gebetet, Herr, zeig mir, wo sollen wir heute Morgen die Bibeln abladen? Nicht gefunden. Und plötzlich kommt jemand, und das ist, solche Gottesdienste werden wir haben, und das ist, wie der Heilige Geist leiten wird. Und plötzlich kommt jemand und sagt, können wir euch einladen zum Tee, zum Frühstück? Und wir wissen nicht, sind das Kommunisten? Sind das Henker? Sind das Ganoven? Sind das Mafios? Nein, Mafioses gab es noch nicht dort. Aber irgendwo so eine Sorte, vielleicht ist es eine Falle. Wir haben gebetet und wir haben gesagt, ja, wir können. Da sagt er, wohnt auch gar nicht so weit weg. Ganz schnell will ich das machen. Und dann haben wir Tee getrunken und die haben nichts gefragt auf die Bibel und was weiß ich sonst was dabei, nichts. Da habe ich gesagt, wir können nicht hierbleiben. Da kommt nachher jemand, nimmt euch mit. Und da hat er uns mitgenommen, dann woanders. Und dann haben gesagt, wir sind Christen, habt die Bibeln dabei. Und wir haben gesagt, ja, wir haben für jeder seine eigene Bibel. Er sagt, okay. Und weißt du, und dann treffen wir Geschwister, kommen wir hin, da knien die alle und beten. Und wir kommen auch und wir knien uns auch dahin zu den anderen, wo die beten. Und wir beten und plötzlich sagt der Heilige Geist, hier ladet die Bibel ab. Und da kam ein Bruder aus Moldawien, der war vielleicht so 500, 600 Kilometer gefahren. Der hat Tag davor von Gott einen Impuls gekriegt, der hat gebetet. Der Pastor hat nur Bibel in der Stadt gehabt oder kaum. Also der Pastor meistens oder die Gemeinde hat eine Bibel gehabt. Und er wollte so dringend seine eigene Bibel haben. Und dann hat Gott gesagt, geh in die Stadt und dort, du wirst eine Bibel kriegen. Und dann kamen wir da und wir beten und dann hat der Bruder gesagt, der das so geleitet hat mit Händen und Füßen, Deutsch und Englisch und was weiß ich alles. Und er hat gesagt, weißt du, da ist ein Bruder von weit her, der möchte eine Bibel haben. Haben wir eine Bibel für ihn? Und so weiter. Und dann habe ich irgendwie gefühlt, wir sollten dem Mann die Bibel geben. Und wir geben dem ganzen Karton. Du, der fällt lingelang, das hättest du sehen müssen, lingelang zu Boden. Und er sagt, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Also geschrien, Gott, ich habe um eine Bibel gebeten und ich kriege jetzt einen ganzen Karton von Bibeln. Und das, wir haben gebetet und er ist auf der Stelle aufgestanden und noch bevor irgendwas passiert, abgehauen mit den Bibeln. Und den anderen Paket, was wir hatten, haben wir auch in der Gemeinde gelassen. Und dann hat auch der Bruder gesagt, ich könnte nicht hier bleiben, gleich weiterfahren. Geistesleitung. Das wird spannend. Halleluja. Raus aus Ägypten, raus aus dem System, raus aus den ganzen Vorschriften. Weißt du, und raus aus Vorstellungen. So läuft ein Gottesdienst ab. Wir kommen in eine Gemeinde mit vielleicht 500 Leuten. Da wollten wir Gottesdienst besuchen. Und noch in der gleichen Tour. Und Gottesdienst besuchen. Und wir kommen rein und der Pastor schnappt uns und sagt, hier könnt ihr nicht bleiben. Wir sind in so einem Kinderstundenraum. Da waren Mäntel, die haben keine Garderobe gehabt, übereinander gestanden. Und dort bleibt ihr. Und Tür zugemacht. Ich habe gesagt, Unverschämtheit. Das war mal 17 Stunden, um einen Gottesdienst zu besuchen. Und wir haben in die Kleiderkammer eingesperrt. Wir waren auch dort. Der Gottesdienst war zu Ende. So sagte, jetzt könnt ihr gehen, nachdem alle Geschwister weg waren. Es kocht in mir. Wir bringen so viel Opfer. Kein Musik, kein Grußwort. Nichts dürfen wir sagen. Und dann habe ich gesagt, weißt du, hier bleiben wir nicht. Die wollen uns nicht haben, dann brauchen sie uns auch nicht. So. Dann gehe ich im Zug, wollte die Karpatenbären sehen. Und dann bin ich im Zug, gar nicht richtig angezogen für den Gottesdienst. Wir laufen so im Park und plötzlich sagt der Heilige Geist, ihr geht in der Gemeinde, wo ihr heute Morgen wart. Ich sage, Herr, die wollen uns doch gar nicht. Wir dürfen gar nicht so. Derselbe Pastor, der uns in die Kleiderkammer eingesperrt hat, der hat Einleitung gemacht. Plötzlich steht er auf. Halleluja! Geschwister, kommt und singt und betet und predigt. Total umgewandelt. Was ist passiert? In der Gemeinde saß ein Judas ganz hinten. Der hat immer umgeblättert. Die Predigt musste eingeschickt werden am Mittwoch, damit er liest und genehmigt wird von der Partei. Und wenn das, damals war Israel noch das große Problem, so als Israel als Aggressor. Sobald das Wort Israel fiel, das Wort Israel durfte nicht erwähnt werden, gestrichen, und so ganze Passagen manchmal gestrichen, so das durfte nicht erwähnt werden. So, und er sagte, wir haben keinen Judas. Die Luft ist sauber. Die glauben, ihr seid in einer anderen Stadt und die sind mit ihren Fahrrädern dann woanders hingefahren. Die Luft ist sauber. Ein Gottesdienst, wie ich noch nie gehabt habe in meinem Leben. Das war so der Anfang, wie Gott segnet. Weißt du, zuerst einmal verboten, nicht erwünscht. Von denselben Leuten, komm, die Luft ist sauber. Und die wissen, was passiert. Weißt du, wenn Gott sein Volk rausführt und sein Volk, und die waren ganz schlau. In der Bibel heißt es, sei klug und ohne falsch. Die haben anstandslos in die Parteizentrale ihre Predigt eingeschickt am Mittwoch. Und die haben gehabt und die durften streichen, was sie wollten. Aber ich habe es mitgekriegt, was die machen. Weißt du, dann haben sie gesagt, Bruder, so wie gesagt, du kommst und bringst uns ein Gebet. Und der Bruder hat angefangen, lieber Herr Jesus. Und dann hat er eine 20 Minuten Predigt gehalten, aber im Gebetsform. Und dann haben sie wieder einen Chorus gesungen. Jetzt wird Bruder sowieso noch beten. Und so. Und der ganze Gottesdienst ist reine Gebetsgottesdienst gewesen. Aber die haben gepredigt. Das war auch in Russland so. Weißt du, das wird ganz anders gepredigt. Da wird nicht mehr gesungen, sondern Bruder kommt jetzt zum Gebet. Und Geist des Gottes ist raus aus Ägypten, raus aus dem System, raus aus der Liturgie, raus aus der Tradition. Und dann wirkt der Heilige Geist auf seine Art und Weise. Also, wenn du dich aufmachst und sagst, ich will raus, das ist eine Provokation für den Pharao, eine Herausforderung. Was? Sie? Du auch? Ja, ich auch. Ich gehe auch mit. Du bekommst Ärger mit dem König. Du bekommst Ärger mit dem König. Gott will was Neues tun. Bist du bereit, rausführen zu lassen? Auch wenn du Ärger kriegst. Auch wenn du mit deiner Familie Ärger bekommst. Wer Gott dienen will, muss aufhören, Menschen zu dienen. Muss eine ganz neue Rolle übernehmen. Und zwar die Rolle, was würde Jesus tun? Viele Gebiete sind mit dem Bösen besetzt. Weißt du, und der Böse regiert. Und wir müssen diese Bereiche, wo der Böse regiert, wo Satans Kontrolle hat, wo Fleisch Kontrolle hat. Ach, weißt du, der kann nicht so gut reden und so weiter. Der ist so bucklig und der steht schräg und so weiter. Weißt du, man guckt zu viel auf Äußerlichkeiten. Gott muss uns auch rausholen aus Äußerlichkeiten. Pharao, der Glanz und die Schätze Ägyptens. Weißt du, da waren sie alle adrett. Da sind sie gelaufen, ganz stramm. Weißt du, aber ich bin mal in Hamburg in einem Gottesdienst gewesen. Bruder sowieso wird heute predigen oder was sagen. Und dann kommt so Mendes, so ist er nach vorne gegangen. Ich habe gesagt, Menschenskind, habe ich gedacht, die haben gerade nachher Buße getan. Ich habe gesagt, Mensch, haben Sie nicht einen Menschen, wo er gerade gehen kann? Aber dann hat der Bruder eine Predigt hingelegt, habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Weißt du, in aller Sprache. Und als er anfing zu predigen, stand er plötzlich gerade. Und dann, als er fertig war, war er wieder so bucklig. Und dann hat mir der Bruder gesagt, die ganze Gemeinde mit fast 800, 900 Leuten, fast diese Gemeinde ist durch den Dienst des buckligen Bruders zum Glauben gekommen, was der alles bewirkt hat. Weißt du, wir schauen immer auf das Äußere, aber der Herr sieht das Herz an. Raus aus Ägypten. Raus vom Äußeren. Ja, der sieht intelligent aus. Von wegen. Der kann ein größter Dummkopf sein, wenn er intelligent aussieht. Das, was nichts ist in der Welt, das hat sich Gott erwählt. Ägypten. Wo sind wir denn? Wir müssen das Boot verlassen, die Sicherheiten verlassen, aufs Wasser gehen lernen. Das ist Ägypten. Nichts sehen, nichts fühlen und dennoch. Das Dach abdecken, das ist Ägypten. Nicht wissen, wo es morgen lang geht. Oder die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Herr, jetzt von dir geführt werden. Oder wie soll es weitergehen? Und da kommen dann Hindernisse in unseren Weg. Da kommen Probleme in dem Augenblick, wo du Ja zu Gott sagst, da beginnt der Ärger. Und du sagst, Mensch, bevor ich ernst gemacht habe mit meinem Gott, vorher war ich so ein friedlicher Mensch, so ein ruhiger Mensch, so ein gelassener Mensch. So, da ging alles glatt und geschmiert. Aber seitdem ich gläubig bin, ist der Teufel los. Und das ist wahr. Wenn du richtig glaubst, ist der Teufel los. Da ist die Hölle mobil. Da hat der Teufel Hochkonjunktur. Da greift er uns von allen Seiten. Da geht's dir, guck mal, Saul, Paulus, Satan schlägt mich mit Fäusten. Warum? Weil er so einen großen Schaden im Reich Gottes angerichtet oder in seinem Reich angerichtet hat und das Reich Gottes gebaut hat. Der Teufel hat nichts gegen ihn angewandt, als er die Gemeinde Jesu verfolgt. Im Gegenteil, hat ihn noch gesegnet. Es gibt Leute, die vom Teufel gesegnet werden und von Gott gesegnet oder von Gott gesegnet werden. Der Teufel hat sogar Papiere, ganzen Koffer voll Papiere hat er gehabt, Genehmigungen, Erlaubnisse, Befehle der hohen Priester und Schriftgelehrten. Die Kirche hat nichts gegen Schlafmützen. Aber wach in der Kirche mal auf und sag Halleluja, preis den, fliegst raus. Da sind gleich die Ordner da. Auch bei uns. Wir haben euch alle lieb. Aber wir sind schon freier als manche, die sich auch freie Christen nennen. Wir sind schon viel freier. Aber ich sage euch eines, wir sind noch nicht frei genug. Wir sind noch nicht frei genug. Der Heilige Geist muss uns noch mehr ausergeben. Was denkt er, wenn ich plötzlich anfange, in Zungen zu beten? Vielleicht musst du in Zungen beten. Vielleicht ist es wichtig, weil da so viele unreine Geister sich herumschwirren. Die einen wollen das verkaufen, die anderen wollen das verkaufen, die anderen wollen da einen Vertrag abschließen, die anderen wollen da jemand irgendwie reinwickeln. Du musst in Sprachen beten. Weißt du, wenn du in Sprachen betest, dann kann der Teufel kein Geschäft mit dir mehr machen. Halleluja. Dann kann er seine Waschmittel mit nach Hause nehmen und seine dreckige Wäsche waschen, wenn er will. Vergiss es. Vergiss es. In Sprachen beten. Und es ist, wisst ihr, Sachen, wenn du nicht in Sprachen beten kannst, wenn das bestimmte Sachen an dir herangetragen werden, und wenn du nicht in Sprachen beten kannst, bist du noch in Ägypten drin. Ist das ein Schlüssel? Weißt du, Sprachengebet. Sie werden in neuen Sprachen reden und die großen Taten Gottes preisen. Hör auf mit dem Babbelei da! Versteht doch kein Mensch! Weißt du, wenn dich ein Mensch versteht, versteht Gott dich nicht. Wenn ich dich verstehe, wird Gott dich nicht verstehen. Du musst von Gott verstanden werden, von Gott geführt werden, von Gott angenommen werden, von Gott geliebt werden. Das ist viel wichtiger, als wenn der Pharao dich versteht. Du musst vorstellen, was hat Moses 40 Jahre in Midian gelernt? Hat zwar 7 Mädels dort in seiner Nähe gehabt, von Jethro seine Töchter. Ja, ich glaube 7 waren es. Kann es auch 5 gewesen sein. So, auf jeden Fall. Die erste wird geheiratet, hat seine Söhne großgezogen, aber den ganzen Tag der Professor der Theologie, der Architektur, der Geometrie und in allen Wissenschaften Ägyptens unterwiesen. Also, die einzige Kommunikation, die Schafe, nicht einmal seine Schafe, sondern die Schafe seines Schwiegervaters. Hat am Schluss die Tierlaute besser gekonnt wie die menschlichen Laute. Ja, du musst vorstellen, du kannst ein Jahr machen. Als Bub musste ich meine Ziege ausweiden. Wir haben immer so Gräben gehabt, wir haben Kuh gehabt, die Milch von der Kuh hat man dann in der Molkerei verkauft und wir haben von der Ziegenmilch gelebt. Weißt du, und ich konnte mich mit meiner Ziege unterhalten. Aber stell dir mal vor, du hast nicht nur eine Ziege, sondern eine ganze Herde. Und der Hirte, ein guter Hirte, kennt die Schafe beim Namen. Der ruft sie beim Namen. Und Moses war ein guter Hirte. Umdenken. Bevor du was führst, musst du von Gott geführt und geleitet werden. Musst du zuerst einmal mit der Schöpfung ganz anders dich verbinden und dich vereinigen. Morgens mehr, mittags mehr, abends mehr. Oh Gott, für was habe ich studiert? Für was habe ich meinen Doktor gemacht? Für was bin ich Professor geworden? Für wozu? Wozu der ganze Stress in Ägypten? Wozu diese ganzen Disziplinen, die ich alle hinter mir über mich ergehen ließ? Du weißt das nicht, wozu. Später hat Moses alles gebraucht noch. Aber zuerst einmal musste er umgepolt werden. Zuerst musste das ganze Wissen Ägyptens auf das Wissen Gottes gepolt werden. Und dann, Leute, denkt nicht, dass das nur alles so wunderbar war. Moses hat die Wüste bestens gekannt. 40 Jahre war er da. Deshalb konnte er auch nachher 40 Jahre die Kinder Israel durch die Wüste führen. Er wusste ganz genau, wo Manna liegt. Er wusste ganz genau, wo das Wasser fließt. Er wusste ganz genau, hier bleiben und hier bleiben wir nicht. Weil er von Gott schon... Gott hat ein Appointment
mit ihm gehabt, eine Verabredung gehabt. Und an diesem Punkt, und Gott hat wahrscheinlich, ich glaube, dass Gott 42 Stationen mit Moses auch vorher durchgegangen ist, wo er später nachher die ganzen Weiden gelagert hat. Das musst du auch, das, nicht nur die Israeliten, dass du da hinführst, dann musst du zuerst mal selber dort gewesen sein. Du musst erst einmal selber die Heiligung erlebt haben. Du musst erst mal selber das mitgemacht haben. Moses verließ Ägypten und fand was anderes, was Besseres, was Bleibenderes als diesen frommen Totenkult. Du musst vorstellen, Pyramiden bauen. Moses hätte ohne weiteres eine Pyramide sich bauen können. Und seine Ziehmutter wahrscheinlich war die Nofretete, die hier in Berlin liegt. Und wir haben die Tore von Ramses im Ägyptischen Museum. Wenn ihr mal hingeht, die Kinder Israel, diese Tore, die sind alle hier bei uns in Berlin. Muss gar nicht bis nach Ägypten fahren, um das anzugucken. Und du bist verblüfft, was wir alles haben. Und die Ziehmutter Moses hat ja zwei Mütter gehabt, Jochebed und dann die Königin. Und die Königin wird sogar als eine große Heilige sogar im Chronikerbuch zitiert, die Mutter des Moses, die einen großen großgezogen hat, den Führer Israels. Also diese Frau hat sich vom Geist Gottes leiten lassen, diese Königin oder die Prinzessin, die war eine starke Frau auch. Eine Geschichte für sich selbst. Aber er wollte das alles nicht. Und er wollte nicht mehr Sohn der Tochter Pharaos heißen, sondern er wollte lieber Kind Gottes sein. Geschwister, wenn Leute dich fragen, bist du evangelisch-katholisch? Weißt du, wir kommen in einer Zeit, wo Wiedergeburt Quatsch ist. Mit Wiedergeburt kannst du nicht mehr anfangen. Die Buddhisten werden ein paar Mal wiedergeboren. 100 Mal werden sie wiedergeboren. Weißt du, was ist Wiedergeburt? Also fast jeder glaubt an Wiedergeburt, Reinkarnation und den ganzen Firlefanz. Kannst du nicht mehr. Kind Gottes, das ist es, was Neue. Bist du Kind Gottes, bist du kein Kind Gottes. Bist du in Jesus oder bist du nicht in Jesus? Ist Jesus in dir oder ist er nicht in dir? Wes Geisteskind bist du? Moses wollte nicht mehr am Hof dienen und sie dort profilieren und sich pflegen und bedienen lassen. Er sah die Belohnung und er hielt lieber die Schmach mit dem Volk Gottes zu teilen als die Herrlichkeit Ägyptens. Dein Platz, und das hat mir Gott noch ein Stichwort gegeben, das soll ich euch sagen, dein und mein Platz soll an der Seite Gottes sein. Wir sollten den Platz an der Seite Gottes erwählen und dort sein, wo Gott ist und das tun, was Gott tut. Dein Platz ist an der Seite Gottes und das sollte unser Ziel sein, an der Seite Gottes. Deshalb auch die ganzen Konflikte und so weiter und das Ganze, was auf dein Leben einstürzt, weil du auf der Seite Gottes bist. Deshalb hast du auch so viel Ärger. Weil du mit Gott gehst, deshalb hast du so viele Probleme. Würdest du das nicht machen, würde ich der Pharao in Ruhe lassen. Der würde sagen, oh, guter Mensch ist er. Anständig. Ich mag ihn. Aber weil du an der Seite Gottes stehst, bist du sein Widersacher. Der steht dich nicht aus. Deshalb, Weltfreundschaft ist Gottes Feindschaft. Und kannst genau nachtesten. Mögen dich die Weltmenschen? Respektieren sie dich? Mögen sie dich? Oh, ein patenter Kerl. Wenn du ein patenter Kerl bist, weiß ich nicht, ob du ein patenter Kerl bei Gott bist. Weißt du, wenn die sagen, bet Bruder, bet Schwester, dann stimmt's mit dir. Dann, weißt du, so, was sagt die Welt? Loben sie dich? Haben sie Jesus gelobt? Haben sie die Apostel gelobt? Haben sie die Propheten gelobt? Die haben sie alle gesteinigt und gekreuzigt oder in die Wüste gejagt. Was sagt die Welt über dich? Was sagt sie über mich? Ketzer! Sektierer! Spinner! Was sagt die Welt über dich? Übergeschnappt. Warum? Ich bin übergeschnappt, weil ich ein übernatürliches Leben lebe. Ich will mich nicht von Leuten leben lassen und gelebt werden von anderen, sondern ich möchte das Leben, das Gott mir gegeben hat, und zwar in vollen Zügen ausleben. Halleluja. Und seinen Willen tun. Ich will nicht gelebt werden. Und ich möchte mein Leben nicht nur mit Jahre füllen, sondern meine Jahre mit Leben. Ziegel produzieren. Immer das Gleiche. Ich habe lange Zeit am Akkord, was heißt nicht lange, aber schon 1-2 Jahre am Akkord gearbeitet. Am Schluss habe ich im Bett auch noch so gemacht. Meine Mutter kam mal rein nach Wochen und sagte, du schläfst so unruhig. Die wollen Geld verdienen. Lebst du auch nur fürs Geld? Aus Ägypten raus. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich war in der Wirtschaft, habe eine Firma gehabt, Werbeagentur. Und irgendwo habe ich dann einen Traum gehabt. Und Gott hat zu mir gesagt, weißt du, blöder Traum. Aber Gott redet manchmal durch Träume. Und man sollte auch darauf achten, ab und zu mal. Nicht immer, aber ab und zu mal. Und dann sehe ich, ich werde gemästet wie eine Sau. Gefüttert und gefüttert. Und dann sagt jemand, das gibt gutes Fleisch. Das heißt, dass ich werde bald geschlachtet. Und da wache ich auf, habe ich gesagt, nein. Und mich wird niemand schlachten. Und ich lebe nicht für diese Welt. Und dann habe ich aufgegeben, habe mich versetzen lassen, dann von Stuttgart nach Heilbronn, bin dann als Prediger gegangen, habe gesagt, ich möchte mich nicht füttern lassen. Und ich möchte nicht nur für den Götzen Mammon leben. Und ich möchte nicht nur für die Welt arbeiten. Ich möchte raus. Du, das kostet was. Ist eine Überwindung. Du gibst alles auf. Du denkst, du bist frei. Und ich bin auf die Bibelschule nur deswegen gegangen, damit ich aus der weltlichen Arbeit in die Reichsgottesarbeit komme. Und dann bin ich in der Reichsgottesarbeit und der Teufel hat mich schon wieder rumgekriegt. Und schon wieder in Geldgeschäfte. Und schon wieder und so weiter. Und dann muss Gott wieder rausführen. Und dann habe ich gesagt, oh Gott, ich gehe. Und dann hat Gott ein Zeichen gebeten, wenn das wirklich so ist, was nicht nur, dass man einen Traum hat und dann gleich sofort rennen, nein, aber Herr, wenn es wirklich von dir ist, gib auch die äußeren Zeichen und lass es so geschehen und so weiter und ebne den Weg. Und es ging natürlich nicht von heute auf morgen, aber ich habe mich verändern dürfen. Und raus aus Ägypten ist, dass wir uns verändern, und zwar Richtung Gott, Richtung Herr, Richtung Himmel, Richtung Dienst im Werk des Herrn. Und wir wachsen in der Gnade Gottes. Halleluja. Und vielleicht brauchst du so einen schrecklichen Traum, wo der schon jemand das Messer wetzt und sagt, das gibt gutes Fleisch. Das gibt gutes Fleisch. Und das weißt du, das bist du. Das bist du. Das geht dir an den Kragen. Und weißt du, der Teufel messert uns. Du kennst die Geschichte von Hänsel und Gretel. Der messt dich. Weißt du, und wann ist er reif? Und so weiter. Du, lass dich nicht messen. Lass nicht in dieser Welt messen, für die weltliche Arbeit. Weißt du, es ist schön, Gott zu dienen, mit Gott zu gehen. Und du bist bei Gott besser versorgt. Wenn du auf Gott schaust, dich von Gott führen lässt, du wirst wunderbar von Gott versorgt und von Gott getragen. Und lieber in der Wüste mit Gott, als beim Pharao in seiner ganzen Herrlichkeit und dann irgendwo landen, in der Pyramide eingemauert werden und mit mir der ganze Hof starrt. Lieber bei Gott. Und jeder muss den Weg zu Gott allein gehen. Und bevor andere deiner Familie folgen, musst du zuerst mal dort gewesen sein. Raus aus Ägypten. Erwarte nicht, dass die anderen sich bekehren, solange du nicht bekehrt bist. Erwarte nicht, dass andere Gott erleben, bevor du nicht Gott erlebt hast. Du bist zuerst dran. Und sie zogen aus. Lass uns aufstehen. Schon sehr spät. Aber wir wollen noch beten und Gott preisen und sagen, Herr, ich gehe aus Ägypten raus. Ich lasse mein Ägypten hinter mir. Da gibt es ein schönes Lied. Peter, ich weiß nicht, ob du das spielen kannst. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Sadhu Sundar Singh hat dieses Lied geschrieben. Und dieses Lied hat eine ganz interessante Geschichte. Sadhu Sundar Singh war ein Sikh, ein Hindu-Priester und hat sich bekehrt für Jesus. Und wir haben wahrscheinlich davor, aber wir singen es auswendig. Wir können es auswendig singen. Und er war sich bekehrt. Und sein Vater hat gesagt, ab heute entweder Christus oder deine Familie. Wenn du nicht Christus absagst, bist du nicht mehr mein Sohn. Ich habe keinen Sohn gehabt. Und er hat gesagt, Jesus liebe ich mehr. Und dann ging er in die Wüste oder ging in den Bergen Himalayas. Und er ist ein wirklich großer Segen gewesen. Hat Visionen gehabt, hat Gottesstunden gehabt. Und er hat erzählt eine Geschichte. Eine Geschichte war, er hat nichts mehr gehabt. Und ist Erschöpfung zusammengebrochen. Und mitten im Schneemassen des Himalaya. Und als er plötzlich seine Augen aufmacht, sieht er, ein Tiger liegt neben ihm. Und er spürt den Atem des Tigers. Und dieses Tigers. Und was soll ich machen? Aber dann sagt er, Herr, ich bin bereit zu sterben. Dann bewegt er sich, und der Tiger bewegt sich und lade ihn fast so ein, komm, leg deinen Kopf hier auf meinen Bauch und schlaf hier. Und hat weiter geschlafen und hat hier gerade in so einer Stunde, wo er die Welt ihn aufgegeben hat, wo er im Todesgefahr war, hat er dieses Lied bekommen, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir.